Ich möchte kurz zusammenfassen vom letzten Teil. Wir sind ja zu diesem großen Kapitel gekommen, das uns noch etwas beschäftigen wird. Dort ab Seite 25 vom letzten Mal die biblischen Schlüsselstellen zu dem Thema Schmuck und Kleidung der gläubigen Frau. Das ist deshalb so wichtig. Es geht uns ja darum, was sagt das Wort Gottes zu diesen Themen. Und wir werden sehen, dass es nicht einfach still ist dazu. Und darum ist es so wichtig, dass wir das auch biblisch mit einem guten Fundament erarbeiten können. Wir haben dann gesehen, wie die Nachfolge Jesu Christi, die echte biblische Nachfolge, nur möglich ist, wenn wir mit einem erneuerten Herzen unterwegs sind, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln. Das scheint so eine normale, gut verständliche Aussage, und gleichzeitig kann ich euch sagen, bedeutet das viel, viel Not. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen, von denen wir es nie denken würden, in der Nachfolge Jesu stehen, aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft. Aus eigener Bemühung. Und ich bin mir auch leider ganz sicher, auch aufgrund von dem, was das Wort Gottes sagt, dass auch in der ewigen Verdammnis, in der Gottesferne, viele Menschen sein werden, die meinten oder die spielten der ganzen Welt vor, sie würden Jesus nachfolgen. Und sie gehen verloren, weil sie nie wirklich durch die enge Pforte eingegangen sind, echt Buße getan haben, wirklich rettenden Glauben Gott gegenüber dargebracht haben. Das ist eine überaus riesige, große geistliche Not. Und auch unser ganzes Thema geht mir schlussendlich immer wieder nur um diese Tatsache, dass wir doch unsere Herzen offenbaren vor unserem Gott, dass wir uns doch prüfen, dass wir uns hüten, irgendetwas nur äußerlich gespielt zu machen. Man kommt sehr weit damit. Wir werden es heute Abend ein bisschen sehen vielleicht, wie weit man kommt mit einem vorgespielten, vorgegebenen geistlichen Leben. Und das ist so eine schreckliche Tatsache. Und darum halte ich auch nicht zurück, das immer wieder zu erwähnen. Ein Leben der echten Nachfolge muss früher oder später dramatische Folgen haben und Folgen zeigen. Wir haben die das letzte Mal aufgezählt. Was es bedeutet, wenn plötzlich in einem Leben Gott selber wohnt. Gott selber wohnt. Das muss sichtbar werden. Auch wenn das auf ganz unterschiedliche Weise, mit einem unterschiedlichen Verlauf ist, aber es muss nicht sichtbar werden. Und es hat nichts damit zu tun, dass so ein Mensch, der von Neuem geboren wurde, der das neue Leben in sich trägt, das Gott ihm gegeben hat. Neugeburt bedeutet ja Geburt, ein Leben wird geboren. Also es muss ein neues Leben da sein, das vorher nicht da war. Und das bedeutet nicht, dass wir als solche Menschen nicht immer wieder in Sünde fallen und sündigen können. Das ist die andere Seite der Münze. Dass viele Menschen, die aufrichtig sind und die dem Herrn dienen wollen, fast verzweifeln an sich selber und immer wieder in diese innere geistliche Not kommen. Wo stehe ich wirklich? Könnte es sein, dass ich nicht wirklich wiedergeboren bin, jetzt habe ich wieder gesündigt? Und das benutzt der Feind so gerne zum Entmutigen. Aber diese Verzweiflung ist mir viel, viel lieber als die andere Gedankenlosigkeit. Ich halte mich ja an gewisse christliche Vorgaben, es wird schon alles in Ordnung sein bei mir. Die ist viel, viel schlimmer. diese Haltung. Das korrekte Halten der Anweisungen und Gebote Gottes in Bezug auf die Äußerlichkeiten heißt noch lange nicht, dass jemand wirklich von Neuem geboren ist. Noch lange nicht. Und ich kann euch Hunderte und Tausende Beispiele vorführen, wie Leute perfekt sich äußerlich verhalten und innerlich herrscht geistlicher Tod. Wir sind dann zu dieser ersten Schlüsselstelle gekommen, 1. Timotheus 2, Vers 8 haben wir angeschaut über das Gebet der Männer und dann insbesondere Vers 9, der wird uns noch weiter einiges beschäftigen. Vielleicht schlagen wir unsere Bibel dort auf, 1. Timotheus 2. Vers 9, wo Paulus schreibt, jetzt spezifisch zu unserem Thema: Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Wir haben gesehen, zieht sich durch das ganze Wort Gottes. Die Frauen sind von Gott geschaffen, auch in ihrer ganz speziellen Art, in ihrer Weiblichkeit, in ihrer Schönheit. Und Gott will, dass die Frau geschmückt ist. Das ist nicht eine weltliche Idee. Das ist nicht eine Idee Satans. Nein, bei weitem nicht. Gott will, dass die Frau geschmückt ist. Es ist der integrale Bestandteil seiner Schöpfungsabsicht, seiner Schöpfungsordnung. Insbesondere auch bei einer nächsten zentralen Stelle, 1. Petrus 3, werden wir das auch wieder sehen, wo immer wieder das Wort des Schmückens gebraucht wird. Dort ist übrigens ein Fehler auf Seite 28 gegen den Schluss. Sollte nicht heißen, vergleiche 1. Petrus 3, 9, sondern 1. Petrus 3, 3. Und dann finden wir eben in diesen Stellen, auch hier im Vers 9, 1. Timotheus 2, sozusagen die Schmuckanleitung für die Frau. Und zwar für die Frau im Neuen Testament, für die gläubige Frau. Und wir haben erwähnt, und ich möchte das noch einmal betonen, dass es hier nicht einfach um eine übertragene Bedeutung geht. Ich will, dass sich die Frauen schmücken und dann ist alles nur geistlich gemeint. Nur innerlich, nur vom Wesen her. Das ist die absolute Betonung, die hier darauf steht. Aber es bedeutet bei weitem nicht, dass nicht auch das Äußere gemeint ist. Und eben, das ist eine geistliche Wahrheit, die oft total unterschlagen und vergeistlicht wird oder sogar ins Gegenteil verdreht. Weil auch im 1. Korinther 11 haben wir gesehen, wie das Wort Gottes sagt, dass die Frau die Herrlichkeit des Mannes sein soll. Unglaublich, dass dieses Wort Doxa dort gebraucht wird. Das wird praktisch sonst nur gebraucht im Zusammenhang mit der Herrlichkeit Gottes. Doxa. Und ein wesentlicher Bestandteil von Gottes Herrlichkeit, was ist das? Schönheit. Es gibt keine Herrlichkeit ohne Schönheit. Es gibt durchaus Schönheit ohne Herrlichkeit. Aber es gibt keine, biblisch gesehen, keine Herrlichkeit ohne Schönheit. Gott ist ein Gott der Schönheit. Schauen wir doch die Schöpfung an. Schauen wir doch die Ordnung an im Kosmos, auf atomarer Ebene und so weiter. Dieses Wohlgeordnetsein, dieses Ausgewogensein. Und die Frau soll die Herrlichkeit, oder wir dürfen auch hier übersetzen, Schönheit des Mannes sein. Und im Vers 15 dann, dass ihre weibliche Haartracht ihre Herrlichkeit bedeutet, ihre Schönheit ausmacht, bedeutet. Und dann die Konsequenz daraus, ihr langes Haar, ihre weibliche Haartracht ist ihr anstelle einer Umhüllung des Kopfes, eines Schleiers gegeben. Ein Hinweis eben auf die weibliche Haartracht der Frau, die sichtbar, wahrnehmbar, das ist eine Frau von Weitem schon. Und daraus müssen wir schließen, dass eine Einhüllung der Frau, eine Verschleierung, dass man gar nicht recht wahrnehmen kann, die individuelle Persönlichkeit, dass das gegen den Willen Gottes ist. Die weibliche Haartracht ist dir anstelle eines Schleiers gegeben. Und da geht es um das Thema Haare, um das Thema Äußerlichkeit. Es geht nicht um das Thema Kopfbedeckung, weil das wird vorher im Kapitel besprochen. Und dort wird ein ganz anderes Wort gebraucht, das die von oben herab Bedeckung im Moment, wo die Frau in Gottes Gegenwart, im Gebet, innerhalb der Gemeinde, wo man zusammen vor den Thron Gottes kommt, im Gebet, dort soll die Frau bedeckt sein, um der Engel willen. Das hat nichts zu tun mit diesem Schleier, welcher eben die langen Haare der Frau sein soll. Das ist ganz ein anderes Wort, das ist so wichtig und oft selbst in Bibelübersetzungen nicht klar wiedergegeben. Übrigens noch kurz ein Wort dort im 1. Korinther 11 zu dem langen Haar der Frau, das dort ja mindestens zweimal erwähnt wird. Das Wort ist nur ein kurzes griechisches Wort. Es ist ein Verb, ein Tätigkeitswort, gemeint ist langes Haar tragen. Also wenn da steht im Vers 15, dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, eine steht übrigens auch nicht, sondern einfach Doxa. Es ist für die Frau Herrlichkeit oder Schönheit, wenn sie langes Haar trägt, dann steht da im Griechischen einfach das Verb komao. Und komao, also steht nicht lange, steht nicht Haar, steht nicht tragen, es steht komao. Und dieses Wort heißt, wenn man das kommt natürlich von komä, das Haar, wenn man das genau übersetzt, wörtlich würde, übersetzen würde, würde es heißen haaren, als Verb, als Tätigkeitswort. Wenn eine Frau, und gemeint ist, wenn sie das lange Haar trägt, weil sie das Haar wachsen gelassen hat, dann ist das für sie Ehre und Herrlichkeit. Also komao heißt langes Haar tragen. Umgekehrt eben für den Mann ist langes Haar tragen, also eine weibliche Haartracht zu tragen, schändlich, sagt uns die Bibel. Hier ist übersetzt im Schlachter eine Unehre. Atimia, das ist ein starkes Wort. Kommt von Schande. Es ist schändlich, wenn ein Mann aussieht von der Haartracht her wie eine Frau. Und wir verstehen es sehr gut. Weil es geht gegen Gottes Schöpfungsordnung. Es ist genau das gleiche Thema wie das, wenn Gott im Alten Testament sagt, wenn eine Frau Männerkleider trägt oder umgekehrt, ist es vor Gott. Und da wird das stärkste Wort gebraucht, das die Bibel überhaupt braucht. Ist es für Gott ein Gräuel? Ein Gräuel. Wir sehen daran, das ist ein biblisches Grundprinzip, die Vermischung der Geschlechter. Gender. Heutzutage die Androgynität, der wir auf Schritt und Tritt begegnen, die Vermischung von Mann und Frau, das Unisex und so weiter, ist vor Gott ein Gräuel. Jetzt möchte ich, sind wir auf Seite 29 dort, ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, wie wichtig das es ist, dass wir diesen Einschub machen über das Thema Gesetzlichkeit. Und ihr wisst, was ich meine. Ich meine nicht, wenn sich jemand genau an das Wort Gottes hält und das Wort Gottes auslegt, das Gesetz Gottes. Nein, sondern gemeint ist die falsche Gesetzlichkeit. Und die falsche Gesetzlichkeit ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Total Schlimmes. Es ist eine Giftschlange, die falsche Gesetzlichkeit. Sie führt die Menschen in die Hölle, wenn ich das ganz klar und deutlich sagen darf. Und wisst ihr, dass die Tragik ist, dass wir alle sehr leicht einen Hang zur Gesetzlichkeit haben können. Das ist wahr. Und dass wir sehr gut daran tun, uns an das Wort Gottes zu halten in allem. Wenn wir das tun, sind wir geschützt vor der Gesetzlichkeit. Weil Gesetzlichkeit ist nicht möglich, wenn man sich ans Wort Gottes hält. Gesetzlichkeit bedeutet, jemand geht über das Wort Gottes hinaus. Und dort fängt die Gesetzlichkeit an, die so hochgefährlich ist. Wir haben das letzte Mal schon kurz erwähnt, diese Beispiele, die uns zeigen, wie schnell man an diesem Ort der Gesetzlichkeit ist, wie kurz der Schritt ist zur Gesetzlichkeit. Zum Beispiel diese Aussage, eben die gläubige Frau soll ihr Haar am besten immer hochgesteckt tragen. Wir müssen nicht weit gehen, um in Büchern diese Aussage zu finden. Es ist besonders geistlich für eine gläubige Frau, wenn sie ihr Haar immer hochgesteckt trägt. Und dafür gibt es keine biblische Grundlage. Im Gegenteil, wir haben es ja soeben gesehen, 1. Korinther 11. Das Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben, als Umhang. Und wir finden auch nirgends die Aussage, dass es immer dann aber zusammengebunden sein muss. Aber, wir müssen nicht uns fürchten davor, dass es dann zur Anarchie kommt bei unseren Schwestern, wenn wir das so sagen. Warum nicht? Weil sie hat die christliche Freiheit darin. Aber diese ist begrenzt, diese christliche Freiheit ist begrenzt in den klaren Grenzen, zum Beispiel dieser Eigenschaften, die wir aufgezählt haben, was das neue Leben ausmacht. Heiligkeit, wie Gott heilig ist, Gottesfurcht, Keuschheit, Zurückhaltung, Schamhaftigkeit und so weiter. Und das ist die Begrenzung der persönlichen Freiheit, die jede Frau in Bezug auf ihre Haartracht hat. Und da müssen wir, Brüder, die es so ernst meinen, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und wenn eine Frau das schlecht versteht oder Hilfe braucht darin, darf man das ansprechen. Aber mit diesen Eigenschaften ist es nicht möglich, dass eine Frau wie ein Punk daherkommt, mit langen Haaren. Man kann ja lange Haare auch in alle Richtungen gehen lassen und färben und so. Versteht ihr, das ist ja doch klar, dass wir nicht ein Gesetz machen müssen, das die Bibel nicht macht, nur damit es ja nicht zu so einer solchen Idee kommt. Andere Aussage: Eine geistlich gesinnte Frau darf ihr Haar nie schneiden. Woher stammt denn das? Wo steht denn das im Wort Gottes? Es geht sogar gegen den gesunden Menschenverstand. Es geht gegen die Natur, weil es nämlich einfach eine Tatsache ist, dass es Situationen gibt, wo auch die gläubige Frau ihr Haar schneiden muss. Sei es Krankheit, sei es irgendetwas, das Aufsplitten der Haare, die muss man pflegen und wir sollen gepflegt sein. Und dann das Gesetz der Frau aufzulegen, wenn du wirklich geistlich bist, wird dein Haar nie eine Schere sehen. Das ist so völlig daneben. Es tut mir leid, wenn ich so starke Worte brauche. So völlig daneben. Es hat so viel Not bewirkt in der Vergangenheit. Gerade diese Regelung. Ich kann mich gut erinnern an die Kindheit, wo wir so Beziehungen hatten zu Leuten, die so gelehrt wurden. Und was da auch die Mädchen gelitten haben. Wehe, sie hätte irgendetwas wie sie Stirnfransen schneiden wollen oder so. Puh. Wer nimmt sich das Recht heraus, so ein Gesetz zu machen und so einen geistlichen Druck auszuüben, den wir nirgends im Wort Gottes finden? Warum sollte es besonders geistlich sein, wenn eine Frau immer und überall den Kopf bedeckt oder sogar umhüllt? Wo finden wir das im Wort Gottes? Was ist die biblische Grundlage davon, dass Brüder plötzlich lernen, liebe Schwestern, es wäre einfach gut, es wäre besonders geistlich und besonders zuchtvoll, wenn ihr überall und immer die Kopfbedeckung tragen würdet? Wo lehrt die Bibel das? Wie soll ihr langes Haar von ihr zur Schönheit gegeben, ihr als Schleier dienen, wenn es immer eingebunden wird? Es ist gegen das Wort Gottes. Gegen das Wort Gottes. Viele dieser menschengemachten Gesetze kommen aus dieser verdrehten Idee irgendwie, dass Schönheit und Weiblichkeit gleichbedeutend sein müssen mit Unanständigkeit, unkeusch, zuchtlos. Wo kommt so eine Idee her? Beim Gott der Herrlichkeit, der Schönheit, der die Frau dazu gemacht hat, zur Herrlichkeit und Schönheit des Mannes. Schönheit und Weiblichkeit ist nicht synonym mit unanständig, mit unkeusch und zuchtlos. Solange was? Diese Schönheit wieder in den biblischen Grenzen auftritt. Die da sind: Schamhaftigkeit, Zucht, Zurückhaltung, Heiligkeit. All diese Versuche der falschen Gesetzlichkeit gehen oft in die Richtung, die schöpfungsgemäße Schönheit und Weiblichkeit aus dem Leben der gläubigen Frau zu eliminieren. Dann ist das irgendwie besonders geistlich. Das ist das Wesen der falschen Gesetzlichkeit, die immer zerstörerisch ist, die nie gute geistliche Früchte hat. Gesetzlichkeit ist immer das falsche Mittel, um die Gläubigen und die Gemeinden vor dem Abfall und der Verweltlichung zu bewahren. Das ist meistens die Motivation, solche Gesetze aufzustellen. Oft aus einer großen Ernsthaftigkeit. Wir wollen die Gläubigen bewahren vor Schaden durch die Welt. Und das ist, müssen wir alles dran setzen. Aber es ist das falsche Mittel. Es ist das total falsche Mittel, dazu die falsche Gesetzlichkeit zu brauchen. Es ist falscher Reaktionismus, könnte man sagen. Zu sagen, jetzt machen wir ganz strikte Regeln. Dieter, schau, das von heute, das wäre, das ist das Alte, ja. Schön, dass du noch kommen konntest. Ja. Also dieser falsche Reaktionismus, lasst uns ganz strikte Regeln machen, damit unsere Geschwister vor der Verweltlichung und vor dem Abfall bewahrt werden. Das ist immer das falsche Mittel. Sondern, was muss das Mittel sein, damit wir bewahrt werden vor Weltlichkeit und vor Abfall? Es muss das gesunde Wort Gottes sein. Die gesunde Lehre aus dem Wort, die uns anhält und ermahnt und ermutigt zu einem Gott wohlgefälligen Wandel. Und das, dieser Grundsatz, dass es aus dem Wort Gottes kommen muss und aus den daraus abzuleitenden Grundsätzen, ist ganz besonders eben wichtig in unserem Thema biblische Richtlinien zur Kleidung und zum Äußern des Gläubigen. Das ist so wichtig. Sonst landen wir unvermeidbar in der Gesetzlichkeit. Ich möchte da eine Bewegung erwähnen. Das ist die sogenannte Plain Dress Bewegung. Ich erkläre gleich, was das ist, aber ich möchte ganz fest betonen zu Beginn. Mit dem, was ich jetzt sage im Folgenden, möchte ich in keiner Weise mich überheben über die betreffenden Geschwister. Gott kennt ihr Herz. Gott wird es einmal beurteilen. Aber die Stoßrichtung, in die diese Bewegung einnimmt, dazu müssen wir biblisch Stellung beziehen. Es ist so, dass als Reaktion auf die zunehmende Verweltlichung und Unanständigkeit in der Kleidung innerhalb auch bibeltreuer Gemeinden, eben vor allem in den USA, diese Plain Dress Bewegung aufgekommen ist. Es ist eine Art Uniformierung der Frauen und zum Teil auch der Männer. Und zwar mit möglichst schlichten, ungeschmückten, langen Kleidern, möglichst ohne kräftige Farben, ohne kräftige Muster. Das ist das Ziel der Plain Dress Bewegung. Und das ist natürlich nicht neu, das ist Jahrhunderte alt. Jahrhunderte alt. Und auch immer noch sehr, sehr aktuell oder gut sichtbar, gerade auch bei den konservativen Mennoniten. Meine Aufgabe ist, zu begründen, warum wir hier nicht unsere Geschwister so lehren. So müsst ihr auch sein, damit wir wirklich geistlich sind. Und das biblisch zu begründen. Ich möchte nur zur Illustration ein paar Fotos zeigen. Kannst du da, kann man einen nur vorne dunkel machen? Geht nicht, gell? Ja, oder kann man dienen?
Nein, das ist okay.
Oder vielleicht einen kurzen Moment. Einfach, dass wir einen Eindruck haben, von was ich spreche. Ich betone noch einmal, ich will mich in keiner Weise über diese Geschwister erheben. Aber ihr Äußeres ist eine Predigt an uns, eine Aufforderung. Ihr nennt euch auch wahre Jünger Jesu. Warum kleidet ihr euch nicht so? Das hat jetzt nichts mit der Plain Dress Bewegung zu tun. Das sind ganz einfach Old Mennonites, also die alten Mennoniten nach den alten Vorschriften. Viele ernsthafte, liebe Geschwister darunter. Diese herzigen Kinder da noch. Was sind das für Leute? Sind das Mennoniten? Weiß es jemand? Wer hat einen Vorschlag?
Ja. Der Hutterer.
Sehr gut, ja. Das sind Hutterer. Ja. Ich werde kurz ein paar Worte dann dazu sagen. Was sind das für Leute?
Amish.
Genau. Das sind Amische. Wir werden ja von Manuel noch dann etwas über die Täuferbewegung hören. Und es ist schon interessant, wenn man sich mit der Geschichte befasst, auch von diesen Gruppierungen. Sie kommen alle aus der genau gleichen Wurzel. Aus der verfolgten, ernsthaften Täuferbewegung. Gerade die Hutterites, die Hutterer, ebenso wie die Amischen, ebenso wie die Mennoniten, sie verfolgen ihre Anfänge oder setzen ihren Anfang dort, unmittelbar bei der Reformation. Wir wissen, Luther 1517, diese unglaubliche Mut von Luther, aufzustehen gegen dieses korrupte System der katholischen Kirche und zu erkennen, wie dämonisch, teuflisch dieses System geworden ist und wie es den wahren Glauben verhüllt und verdunkelt hat für die ganze Welt. Und dann dieser Mut, herauszugehen, dagegen zu kämpfen, das Leben auch dafür einzusetzen. Das, und wir wissen, Luther hat viel Gutes bewegt, aber er ist nicht den Weg ganz hinausgegangen. Er ist genauso stehen geblieben, wie nachher all diese Gruppierungen auch. Aber im Zuge, in diesem Vorwärts, in diesem Aufbruchwind, dort anfangs des 16. Jahrhunderts, dort kam ja auch die Täuferbewegung dann. Dann haben auch die Menschen, die sich schon länger mit dem Wort Gottes befassten, Mut gefasst und sind herausgetreten und haben gesagt, nein, wir wollen nichts mehr mit der öffentlichen Kirche zu tun haben, wir lassen unsere Kinder nicht mehr taufen, es ist nicht richtig vom Wort Gottes her. Das war dann ein ganz zentraler Ort der Entstehung, war natürlich unsere Schweiz. Und ich bin immer wieder erschreckt darüber, wie wenig wir Schweizer wissen über diese Wurzeln. Das ist schrecklich. Und dann in Zürich mit dem Reformator Zwingli, denn wie sich das sofort getrennt hat, eine Zeit lang hat er noch zusammengearbeitet mit den beginnenden Täuferchristen, mit einem Felix Manz zum Beispiel, mit dem Gredel. Und dann kam es sofort zur Trennung. Er war dann nicht einverstanden, es ging ihm zu weit und so weiter. Und diese Brüder haben ihr Leben hingelegt. Der erste Märtyrer, der Täufer in der Schweiz, Felix Manz, ersäuft 1527 in den Limmat. Und all diese Gruppen führen ihren Ursprung darauf zurück. Felix Manz, der große Mann, zusammen mit Menno Siemens in den Niederlanden, die haben sich sehr rasch zusammengetan. Das ist zusammen parallel gewachsen. Und dann auch eben der Jakob Hutter aus dem Südtirol, die haben sich alle gekannt, haben diese Dinge diskutiert, haben ihr Leben hingelegt, haben aber dann sehr rasch auch größte Dispute untereinander gehabt und Uneinigkeit. Und so sind diese Absplitterungen entstanden, relativ früh schon. Der Jakob Hutter, der einen eigenen Weg gegangen ist, er hat sehr vieles gut gemacht, aber er hat auch sehr vieles schlecht gemacht. Was hat er gemacht? Gesetze, menschliche Gesetze aufgestellt. Noch und nöcher. Und zwar aufgrund vom Wort Gottes hat er gesagt, hier steht in Apostelgeschichte 2, und sie hatten alle Dinge gemeinsam. Ein richtiger Christ lebt in einer Kommune. Er lebt in einer Kommune. Und da kam es zu diesen Kommunenbildungen, die wurden hart verfolgt über Mähren, damals Tschechien, nach Siebenbürgen, Rumänien, dann in die Ukraine. Im 18., 19. Jahrhundert hatten sie dann Asyl von Katharina der Großen, um die Ukraine zu bebauen. Dann wurden sie wieder verfolgt und dann flohen sie nach Amerika. Ein paar wenige hundert, 400 aus der Gruppe der Hutterer, die dann in Amerika ankam. Heute sind es etwa 50.000 Hutterites, Hutterer wieder, die es gibt dort in ca. 500 Kommunen. Und ich habe ein Video geschaut, das hat mich so gerührt. Diese Menschen, sie leben in der Kommune, ihr ganzes Leben findet in der Kommune statt. Von Geburt bis Tod zu etwa 100 Leuten. Die meisten sind sich verwandt natürlich. Sie dürfen nur Hutterer heiraten. Das anders kommt nicht in Frage. Und eben, sie müssen alles gemeinsam, es gibt kein Privatleben. Jede Mahlzeit wird zusammen im großen Speisesaal genommen. Jedes Kochen von allen Frauen gemeinsam zusammen. Jede Arbeit auf dem Feld von allen Männern und so weiter. Totales Ad absurdum führen von einer Aussage in der Apostelgeschichte, die keine Lehre ist. Es ist nicht Lehre, es ist eine Beschreibung und wir finden nichts mehr davon in den Briefen nachher. Nichts mehr. Aber man hat es genommen, hat ein Gesetz rausgenommen. Und natürlich auch die totale Abstinenz von allem, was Kriegsdienst ist und so weiter, aufgrund von der Bergpredigt. Auch das ein über das Wort Gottes hinausführen der Bedeutung. Und dann eben auch das Äußere, das immer strikter wurde. Eine Tradition kam zur anderen und die Tradition wurde Gesetz. Und das Gesetz verstärkte die Tradition und die Tradition wieder das Gesetz. Und wenn jemand ausbrechen wollte, unmöglich. Aber das Schlimmste dabei ist ja, das Allerschlimmste, das geistliche Leben ist total verloren gegangen. Geistlich tot. Die wachsen mit der Bibel auf. Die meisten Hutterer-Kommunen heute lesen immer noch in einem ganz, ganz alten, fast unverständlichen Hochdeutsch die Bibel. Und wenn sie Versammlung haben, dann wird das so quasi gesungen, ganz monoton. Der Vorleser, der liest immer mit dem gleichen Ton vor und praktisch niemand versteht ein Wort. Ganz wenige haben eine englische Bibel. Geistlich tot. Sie wissen praktisch alles aus der Bibel, die Geschichten und so weiter, das erzählen sie den Kindern. Aber wisst ihr, wie ein Hutterer in den Himmel kommt? Es gibt nur einen Weg für die Menschen, wirklich zu Gott zu kommen. Er muss in einer Kommune leben, in einer hutterischen Kommune und dort das Gesetz Gottes erfüllen. Und wenn er das tut, dann hat er die Verheißung, dass er ewiges Leben erhält. Ist es nicht zum Weinen, wenn wir diese Menschen sehen? Und ein sehr berührendes Video. Da hat jemand einen Film drehen dürfen in einer Hutterkommune. Und ein, zwei Jahre vorher in einer Nachbarkommune, die sind ja alle dort im kanadisch-amerikanischen Grenzgebiet angesiedelt, in Montana und so weiter, in diesen Nordstaaten und in Südkanada. Und da ist ein Evangelisationszelt in so eine Kommune zugelassen worden. Da kamen bibelgläubige Christen und haben evangelisiert. Da haben sich Menschen bekehrt von den Hutteren. Und das ist ein Zeugnis dieser Film. Diese junge Frau erzählt, wie das üblich war, die jungen Leute versuchen alles, die Grenzen auszutesten, auszubrechen aus diesem System, auch einmal einen Schluck voll Welt zu trinken. Und ihr ganzer Lebensinhalt besteht darin, wie können wir unserem Leben Farbe zusetzen. Und sie sind dauernd das ganze Leben auf der Suche, innerlich tot und verzweifelt. Und da sind diese jungen Leute, haben gesagt, wir wollen ausbrechen, in eine Stadt gehen, hörten von dieser Evangelisation und sagten, ja, dann gehen wir doch dorthin. Das ist auch mal etwas anderes. Gehen zur Evangelisation und mehrere haben sich bekehrt. Und sie wussten alles vom Glauben. Was das bewirkt hat in ihrem Leben.
Satan hat a lot. We went to the meetings and of course the same was very beautiful. It was in a tent, it was an evening setting. These meetings lasted about a week. It was an evening setting and it was just beautiful.
Sie erzählt davon.
Would say, could it be? Could it be? Hello?
Beautiful. It seemed like.
Und dieser junge Mann ist so bewegend, wie er erzählt, als ihm plötzlich bewusst wurde, wer der Herr Jesus war. Dass er sein Retter war. Und auch der Nächste, das ist jetzt der Leiter dieser Christen dort, wenn er sein Zeugnis gibt. Das hat mich tief bewegt.
God wanted us in
there. When the evangelist came around us to preach about Jesus Christ and he came to save us and to give us a life, I found the answer. I can remember, I got saved Sunday night. I walked out Monday morning, and the whole world, it was a new world. I remember the week of the meetings, we would hear about God and we would hear that it was Jesus is the answer. It's not religion, it's not doing all these things. The way to the Father's heart is through His.
Jesus ist die Antwort. Das erste Mal hat er das begriffen. Nicht all diese Dinge halten, die Gesetze halten, sondern Jesus ist der Retter und die Antwort.
Jesus. And through that week, for about 4 days, we would come home, we would work at the place, we would discuss all these things with one another. We would say, could it be that this is what we're looking for? They didn't preach that you have to be a Mennonite, you have to be this or that. It was just the simple plan that God loves you. And that through His Son Jesus, He can forgive you all your sins. He can make life worthwhile. But all of a sudden, instead of walking next to life and just enjoying it, you can step into life and you're in God's plan. And I thought, oh my, I just cannot believe what I was here. And
vielleicht machen wir dir wieder Licht. Es ist so bewegend, diese Menschen, die gefüllt sind mit Religion, gefüllt mit Religion und mit Gesetzen, um Gott wohlzugefallen, alles genau richtig zu machen. Und plötzlich können sie sagen, jetzt habe ich ihn gefunden, ich habe Jesus gefunden. Und wie sich ihr Leben total verändert hat, sie sind noch geblieben, ich weiß nicht, wie es heute ist, dort in der Kommune, haben versucht, Zeugnis zu geben und so weiter. Ich wäre gespannt, eine Fortsetzung zu hören von dieser Erweckung unter den Hutterer in Amerika. Was für einen gewaltigen Gott, was für eine gewaltige Botschaft dürfen wir haben mit dem Evangelium und sehen, was passiert, wenn Menschen befreit werden vom falschen Gift einer Gesetzlichkeit, die geistiges Leben auslöscht. Ich wollte nur noch eben, noch eine Stufe schlimmer ist es ja mit den Amischen. Aber es ist genau das gleiche Prinzip. Die Amischen waren Mennoniten bis 1690er Jahre so. Auch überall verfolgt. Und dann kam wieder ein Streit unter den gläubigen Täufern. Und der Streit ging auch da wieder um Äußerlichkeit. Da kam der Jakob Ammann, der Namensgeber der Amischen. Wisst ihr übrigens, wo er aufgewachsen ist? Wer weiß, wo Jakob Ammann, der Gründer der Amischen, aufgewachsen ist? Boah, du bist weit über dem Durchschnitt, Andi, mit dem Wissen. Im Erlenbach im Simmental. Ja. Ganz nahe, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Und Jakob Ammann hat sich zerstritten, eben mit den mennonitischen Brüdern, über die Äußerlichkeit, über die Uniformierung der Frau und so weiter, und sagte, und die mennonitischen Brüder haben gesagt, nein, es ist möglich, dass jemand, wenn er den rettenden Glauben erfasst, auch außerhalb unserer Bewegung wirklich gläubig und gerettet werden kann. Und er hat das komplett verworfen. Nur wer zu uns gehört, kann wirklich gerettet werden. Nur wenn auch unser Lebensstil übernimmt, kann gerettet werden. Und er hat dann auch dieses kommunale System der Hutterer übernommen. Und wir wissen heute, wo die Amischen sind, geistlich gesehen noch weiter weg als die Hutterer. Geistlich tot. Sie kleiden sich nur schwarz. Und es ist ein Bild für ihren geistlichen Zustand. Alles muss schwarz sein. Selbst wenn sie heute ein Auto haben, Stoßstangen, Chroma, Stahl und so weiter, alles muss schwarz werden. Angeblich als Ausdruck der Demut. Aber es ist ein Ausdruck ihres geistlichen Zustandes. Wie traurig ist das? Ja, wir ja, vielleicht ist gut, wenn wir hier aufhören und das nächste Mal weiterfahren. Ich möchte wirklich auch noch eine biblische Beurteilung eben dieser wieder aufkommenden Plain Dress Bewegung zu geben. Und da wollen wir dann das nächste Mal weiterfahren. Jetzt wäre noch Gelegenheit für Fragen oder Bemerkungen.
Ich studiere die ganze Situation und wir haben ja die russisch-deutsche Frage, wieso, dass sie das begründen, mit den Haaren nicht abschneiden. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie das begründen.
Es gibt keine biblische Begründung.
Irgendetwas hat sie gezeigt, aber ja. Ich weiß es eben nicht mehr. Nicht die biblische, aber ihre Begründung, wo man dann eben sagt, es ist Tradition, es ist Tradition. Aber sie hat irgendetwas aus der Bibel genommen, wo sie es darauf abgesetzt hat. Und, ja, ich weiß, ich frage mir eben nicht mehr nie was, aber das war eine Tradition, nicht? Und irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, ein Gesetz oder irgendetwas, sondern einfach wieder Lehre.
Tradition, ja.
Gemacht,
Ja. Das ist, ist ja mit allen Punkten so, die über das Wort Gottes hinausgehen. Irgendwo geht man von einem erwähnten Punkt im Wort Gottes, nimmt den und dann baut man darauf auf. Ohne sich Rechenschaft zu geben, bin ich immer noch innerhalb des Wortes Gottes. Und nein, es geht dann eben sehr schnell darüber hinaus. Und es wird zum Gebot und es wird zum Druckmittel. Und wenn du das nicht so machst, bist du nicht wirklich geistlich. Das ist so gefährlich. Und darum, es tut mir leid, vielleicht für diejenigen, die denken, das ist zu viel, jetzt sich damit beschäftigt. Aber es ist ein entscheidender Punkt. Und wir möchten das eben auch das nächste Mal dann noch weiterführen. Es geht immer von einem biblischen Argument aus. Meistens wird es aus dem Zusammenhang genommen, andere Kontextstellen nicht wirklich beachtet dazu. Und so kann man so eine Tradition aufbauen, die dann zum Gesetz wird. Traditionen sind gut, aber Traditionen sind so gefährlich. So gefährlich. Und wir tun gut daran, uns selber immer wieder zu prüfen. Wo bauen wir auf Traditionen, die nicht wirklich schriftgegründet sind? Wo wir auch eben an den Druck ausüben, das ist ja so schlimm. Wisst ihr, das Wort Gottes lässt uns so viel Freiheit. Innerhalb dieser Grenzen, dem Wesen der neuen Natur, haben wir so viel Freiheit. Und das Schlimme ist, wenn wir beginnen, ich mache es so, und wenn du es nicht so machst wie ich, dann bin ich nicht einverstanden mit dir. Wie schlimm ist diese Haltung, statt demütig zu sein? Und wer bist du, dass du deinen Bruder richtest, für den Christus gestorben ist, sagt Paulus in Römer 14, in dieser wichtigen Stelle. Ich rede immer von den Gewissensfragen, die innerhalb des biblischen Rahmens sind. Ich rede nicht der Theorie heute das Wort, dass wir wie die Welt sein können. Ich hoffe, dass ihr das genügend wisst von mir, dass ich das nie tun würde. Es geht um den biblischen Rahmen, dass wir in diesem Rahmen bleiben, aber nicht menschengemachte Gesetze aufstellen, die über das Wort Gottes hinausgehen. Das ist eine große Tragik.